Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, der etwa in meinem Alter ist. Und zwar hat der, als er ein kleiner Bub war, ein Geschenk gekriegt. So, er war so 5, 6 und seine Eltern haben ihm ein Überraschungsei geschenkt. Und er hat das Überraschungsei genommen, hat so einen Eierhalter genommen und hat das bei sich ins Büchergestell gestellt. Und hat das Ei die ganze Zeit umsorgt. Und er war stolz darauf, dass er das Ei geschenkt hat. Und hat wirklich gut auf das Ei geachtet. Er hat jedes Staubkorn von dem Ei wegpinselt und wirklich geschaut, dass das Ei einfach nicht beschädigt wird. Und ab und zu hat er sogar das Poliertuch in den Tank genommen und einfach geschaut, dass das Überraschungsei schön glänzt und gut aussieht. Und natürlich, wenn es zu warm geworden ist, hat er geschaut, dass es irgendwo an einen Ort kommt, wo es genug kühl ist. Und er hat das lange so gemacht. Bis eines Tages jemand zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ich glaube, der Sinn ist ein bisschen anders von diesem Überraschungsei. Es geht, glaube ich, nicht darum, dass du das in dein Gestell stellst und pflegst und schaust, dass es gut geht. Nein, weil das Überraschungsei, das kann man öffnen. Und in dem Mann hat sich schon fast alles so ein bisschen zusammengezogen. So, was macht er eigentlich? Und jetzt. Und das vorsichtig öffnen. Und dann sieht man da mehr und mehr. Da kommt eine Schokohülle zum Vorschein. Wow. Etwas Feines, etwas Gutes, etwas Kostbares. Und man kann das sogar noch mehr öffnen. Und dann kommt da etwas führen. Hey, ein Geheimnis. Etwas Überraschendes. Etwas ganz Neues. Und da könnte man jetzt das noch ein bisschen zusammenpuzzeln. Und der Mann staunt eigentlich nur noch und sagt, also das hat mir bis jetzt noch niemand gesagt, noch niemand gezeigt. Ich habe eine ganz neue Sichtweise gekriegt, dass man das Überraschungsei öffnen kann und ja eigentlich ganz etwas anderes beinhaltet. Wir stehen mitten in dieser Predigtserie «Verwurzelt». Der Frank hat letzten Sonntag zum Thema «Verwurzelt im Leben» predigt. Und so sein Schlussvotum war, «Leben verwurzelt im Leben und suchen Gott, suchen der Stadt Bestes im Gebet und im Handeln». Und heute unter dem Titel «Verwachsen mit Jesus zu einer neuen Sichtweise», wenn wir dort ein bisschen weitergehen und schauen, was es eigentlich auslöst, wenn wir mit Jesus mehr und mehr verwachsen sind. Der Einstieg mit dem Überraschungsei erinnert mich an eine Person aus der Bibel. Eine Person, die auch voller Hingabe, voller Leidenschaft dabei war. Eine Person, die aus dem Stamm Benjamin abgestammt ist und in dem Sinn auch ein Jude war. Einer, der von klein auf Gottes Wort studiert hat und gelehrt gekriegt hat. Er war ein Schüler bei einem ganz bekannten Lehrer, beim Rabbiner Gamaliel. Zu dieser Zeit ein ganz bekannter Mann. Und er hat mit ganzer Hingabe, mit ganzem Eifer Gottes Wort studiert und alles tun, um alle Gesetze einzuhalten. Er hat sich sogar an einer Gruppe angeschlossen, die sich Pharisäer nennen, die gesagt haben, doch wir wollen noch mehr als alle anderen dem Gesetz gehorchen und dem nachgehen und das befolgen, wo Gottes Wort beinhaltet. Man schätzt ungefähr, dass nur etwa jeder Tausendste aus der damaligen Völkerung zu diesen Pharisäern gehört hat. Ich glaube, es ist so für den einen oder anderen, wo die Bibel kennt, klar, dass ich von Paulus rede. Der Paulus, der vor seiner Bekehrung sein ganzes Leben gewidmet hat am Studium vom Wort Gottes und vom Einhalten von allen Geboten, die Gott vorgegeben hat. Er hat sein ganzes Leben hingegeben, um aus seiner Leistung heraus alles einzuhalten. Das müssen wir uns vor Augen haben, wenn wir den heutigen Predigttext anschauen. Wir lesen nämlich noch mehr von dem Eifer, den Paulus hatte, in der Apostelgeschichte 7, 8 und 9. Dort begegnet uns der Paulus so zum ersten Mal. Und zwar bei der Steinigung von Stephanus. Wo der Stephanus hingerichtet wird, weil er sagt, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube daran, dass er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und lebt. Wegen dem ist der Stephanus hingerichtet worden. Und der Paulus war dabei und hat gesagt, hey, yes, so müssen wir vorgehen mit denen, die diese neue Lehre hier verkünden. Und wir lesen in Apostelgeschichte 9, Vers 1, dass es heisst, Paulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Dass der Paulus vor seiner Begegnung mit Jesus. Und jetzt, so das Gegenpaar, lesen wir aus dem heutigen Predigttext, nämlich aus dem Philipper 3, die Verse 7 bis 11. Philipper 3, 7 bis 11. Da lesen wir: Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben. So, dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Was ist denn da passiert? Hey, der Paulus, der mit allem Eifer die Christen verfolgt hat, denen nachgegangen ist, sogar einen Brief geholt hat, zum Hohepriester gegangen ist und gesagt hat, hey, die muss ich verfolgen, das ist nicht gut. Sagt jetzt, Jesus Christus ist das Größte, das Beste, der grösste Gewinn. Es gibt gar nichts, wo das aufwiegen kann. All dem, was ich vorher nachgestrebt bin, all das, das sehe ich jetzt als Müll, übersetzt da die neue Genfer Übersetzung, andere Übersetzung mit Kot oder Dreck. Es ist ihm wirklich zuwider. In dem Paulus hat sich die Sichtweise 180 Grad gedreht. Herr zu Jesus Christus. Weil Jesus ihm in der Begegnung in Damaskus gezeigt hat, was er am Kreuz hat da und was das bedeutet, auch über die ganze Schrift hindurch. Spannend, die Sicht vom Überraschungsei hat sich total geändert. Jesus Christus ist der Grund, warum er seinem alten Leben abgesagt hat und sagt, ich will Jesus nachfolgen. Von ganzem Herzen will ich ihm nachgehen. Ich will nichts mehr wissen von dieser Gerechtigkeit, von dem eigenen Handeln, von dem eigenen Erwerben von Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, damit man Erlösung erlangt. Von dem wird er nichts mehr wissen. Sondern er sagt, hey, durch den Glauben an Jesus Christus ist mir das geschenkt worden. Und ein Geschenk ist etwas, wo man sich ja nicht darum bemüht oder dafür schafft oder darum allein eine Gegenleistung bringt. Sonst wäre es kein Geschenk mehr. Ein Geschenk ist etwas, das jemand einem gibt, ohne dass man dafür irgendwie einen Gegenwert gibt. Und der Paulus sagt, hey, der daran glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, für seine Fehler, und auferstanden ist, den Tod überwunden hat und lebt, hey, der, der dem vertraut, dem wird die Gerechtigkeit geschenkt. Es sind nicht mehr die 613 Gebote, die die Mitzvot vorschreibt, dass es ein Gesetzesbuch, sondern es ist der Glaube und der Vertrauen an Jesus Christus. Das ist der Grund für unsere Freude, wie es der Adi gesagt hat in der Einleitung. Hey, Jesus Christus hat ein wunderbares Geschenk für uns parat. Und beim Paulus hat das etwas ausgelöst. Es hat es ausgelöst, dass er eine neue Sichtweise gekriegt hat auf sein Leben, nach was er streben soll, was gut und richtig ist in seinem Leben. Und Jesus wünscht sich, dass wir mehr und mehr mit ihm verwachsend und dem nachgehen, was das heisst und bedeutet. Und ich möchte euch heute ein zweites Bild mitbringen. Und das Bild kann man wieder falsch verstehen, im Sinn von, dass man alles muss erfüllen. Wir können schnell wieder einen Katalog aus dem machen und sagen, ja, das habe ich erledigt, das habe ich erledigt, das habe ich erledigt. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, das Herz Gottes zu spüren und zu erforschen und zu merken, was er Gutes parat hat in uns. Und so kann Veränderung geschehen. So kriegen wir eine neue Sichtweise auf den Umgang mit Geld und Beziehungen, wie wir einander begegnen sollen. Und ich möchte euch heute einen kunterbunten Blumenstrauß mitbringen. Ein Blumenstrauß, der einen Duft verbreitet, der so nach Reich Gottes schmückt. Es heisst im 2. Korinther 2,15, da heisst es, ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch. Wow. Und ich möchte einsteigen und euch so ein bisschen schmackhaft machen, was denn so Zeug sind von dem Reich Gottes. Und es hat viel mit dem Wesen Gottes selber zu tun. Ich habe hier eine Vase. Das Gefäß soll so ein bisschen uns Menschen darstellen. Und das Wasser, das dort drin ist, das ist eigentlich der Heilige Geist, der in uns lebt. Die Liebe, die in uns ausgegossen ist und die Liebe, die uns verändern will. Und uns neue Sichtweisen will zeigen. Und eine Sichtweise, heisst Vergebung und Versöhnung. Hey, Gott schenkt uns durch den Glauben an Jesus Christus Vergebung und Versöhnung mit ihm. Das Reich Gottes schmeckt und duftet nach Vergebung und Versöhnung. Und mir selber hilft es, dem nachzudenken und probieren mehr und mehr zu verstehen, dass auch ich selber darf lernen, meinem Nächsten zu vergeben. Was das heisst, sich zu versöhnen. Die erste Blume, Versöhnung und Vergebung. Eine weitere Blume, oder Rose, heisst herzliches Erbarmen, Mitleid und Barmherzigkeit. Hey, Gott ist barmherzig. Er erbarmt sich und hat Mitleid mit uns Menschen. Er hat den Blick nicht einfach nur bei sich und kümmert sich um seine Sachen, sondern er sieht die Menschheit und uns und die Schöpfung. Und hat den Blick für den Nächsten. Er versteht es und greift auch ein. Und so ist auch das Beispiel aus Lukas 10, mit dem barmherzigen Samariter, auch uns ein Vorbild, wo das der Duft zeigt, was es heisst, Erbarmen zu haben, Mitleid zu haben, barmherzig zu sein. Eine dritte Blume. Freundlichkeit, Güte und Rechtschaffenheit. Hey, Gott ist freundlich, gütig und rechtschaffen. Freundlichkeit meint, dass man aufs Gute hinweist, zum Guten führt, das Gute meint. Hey, sein Wort meint es gut mit uns. Er wird uns auf den rechten Weg führen. Manchmal stellt uns das vor grosse Mauern oder durchbricht unsere Denkmuster. Aber er sagt, ich habe einen guten Plan, ich habe einen guten Weg. Und es ist freundlich von ihm, dass er uns das zeigen will, dass er uns da reinführen will. Eine vierte Blume. Sanftmut, Langmut und Geduld. Hey, auch so duftet es im Reich Gottes. Ich finde es extrem eindrücklich, wie Gott im Alten Testament mit seinem Volk umgeht. Immer wieder ist er geduldig. Lässt sich mit sich reden und ich habe manchmal schon gedacht, wenn ich die Geschichte lese von dem Volk, haben sie es eigentlich immer noch nicht geschnallt? Und 2 Sekunden später merke ich, so vieles habe ich doch auch noch nicht geschnallt. Hey, das Reich Gottes duftet auch nach dieser Langmütigkeit, nach Geduld, dass wir einander irgendwie in einem guten Verhältnis klare Worte mitteilen. Und doch auch wissend, wenn man vielleicht schweigen muss, wenn man warten muss. Und zudem auch, dass man sich beherrschen kann. Geduld braucht auch Beherrschung. eine fünfte Blume. Ordnung und Frieden. Im 1. Korinther 14,33 heißt es: Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ordnung und Frieden entspricht sich im Reich Gottes. Hey, dort, wo Ordnung ist, dort ist auch Frieden. Dort, wo nach der Ordnung von Gott gestrebt wird, dort soll auch Frieden einziehen. Und Gott hat gute Ordnungen geschaffen. Und diese Ordnungen zu bewahren, das heisst auch, Frieden zu bewahren. Eine sechste Blume. Versorgen und Sorgen. Hey, Gott ist ein Versorger. Er kümmert sich um seine Kinder und um seine Schöpfung. Es heisst so schön in den Psalmen, wie Gott die Vögel ernährt und schaut, dass alle genug Wasser haben, genug zu essen haben. Gott ist ein Versorger und wir müssen uns um nichts sorgen. Wir müssen keine Reichtümer hier auf der Erde anhäufen, weil er der Versorger ist. Wenn es darum geht, Reichtümer oder Schätze anzuhäufen, dann vielleicht im Himmel. Was heisst, hey, tu noch das Gute. Aber auch da geht es nicht um eine Punkteliste, die wir führen sollen. Und eine siebte und letzte Blume. Treue und Wahrheit. Gott ist ein treuer Gott, ist ein Gott der Wahrheit. Sein Wort hält er ein. Er steht zu dem, was er verspricht. Und Jesus selber sagt, ich bin die Wahrheit. Gott handelt uns gegenüber treu. Und durch die Bibel offenbart er uns auch seine Wahrheit. Darum duftet auch das Reich Gottes nach Treue und Wahrheit. Hey, so duftet das Reich Gottes. Und die Bekehrungsgeschichte von Paulus zeigt uns, dass durch die Begegnung mit Jesus Christus sich Sichtweisen verändern. Und ich hoffe, dass ihr den Duft vom Reich Gottes, den ich heute Morgen ein bisschen probiert habe, aufzuzeigen und auch euch lustig zu machen, dass ihr dem nachgeht. Und vielleicht ist auch gerade der Kurs, der ansteht, eine Möglichkeit, um Gott zu fragen, hey, wie funktioniert dein Reich eigentlich? Warum? Warum duftet es in deinem Reich so? Gib mir doch das zu verstehen. Und das Gute und das Schöne ist, dass wir da jetzt nicht allein auf dem Weg stehen, sondern dass Gott sagt, hey, ich bin ein Gott von der Gemeinschaft und ich habe in eine Gemeinschaft hineingestellt. Wir dürfen zusammen unterwegs sein und zusammen den Duft lernen kennen und auch verbreiten. Und wir brauchen einander. Wir brauchen einander, dass wir einander darauf hinweisen, hey, vielleicht sieht Gott das ein bisschen anders. Oder hast du es schon mal so und so gesehen? Oder dass man einfach auch jemanden hat, der einmal zulässt. Darum ist es genial und gut, wenn ihr könnt gemeinsam mit anderen Christen unterwegs sein, in einer Kleingruppe, in einer Zweierschaft oder hey, etwas, wo man sich überhaupt nicht dafür schämen muss, in der Seelsorge ein Thema mal anzuschauen und sagen, hey, das habe ich nicht verstanden. Oder der andere sagt, hey, ich will in ein Coaching gehen und sagen, doch, ich will da mehr lernen und verstehen. Ich möchte euch Mut machen, da dran zu bleiben und weiterzugehen. Ich würde gerne beten. Ja, Vater im Himmel, du bist ein guter Gott. Du hast gute Pläne und hast eine gute Ordnung. Wir Menschen haben irgendwie einen Knacks, dass wir oft unserem eigenen nachlaufen und versuchen selber irgendwie etwas auf die Beine zu stellen und begreifen nicht, dass du in Jesus Christus alles da hast. Und du uns das ewige Leben schenkst und dein Herz sehnt danach, dass wir dir vertrauen und dir nachgehen und ja, uns darum interessieren, wie dein Herz schlägt, wie dein Herzschlag ist. Und Vater im Himmel, ich möchte dich darum bitten, dass du uns mit reinnimmst auf diesen Weg, dass du uns führst durch deinen Heiligen Geist, dass wir mehr und mehr dürfen verstehen, wie das Reich Gottes duftet. Und diesen Duft dürfen inhalieren und dürfen weitergeben. Ich möchte dich darum bitten, dass du ja, jetzt einfach in den nächsten Wochen mitkommst mit jedem Einzelnen. Und einem dem anderen einen neuen Duft zeigst. Eine neue Duftnote. Amen.